Herzlich willkommen. Hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Hi Martin.
Geht es dir gut?
Genauso wie letztes Mal.
Dieses Mal hast du eine ziemlich merkwürdige Überschrift gewählt.
Ja, es ist eine merkwürdige Überschrift, die auch sonderlich ist. Sittenstreng und extrem tausche ich auch nicht aus.
Ich hoffe, dass da keinerlei Absicht dahinter steht, das auf uns anzuwenden.
Also, so etwas würde ich doch nicht machen, Martin.
Lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, hier sind wir wieder und wir brauchen Führung und Verständnis von dir. Wir brauchen alles, was nur du uns geben kannst, denn von uns aus können wir nichts tun. Wir erbitten es in Jesu Namen. Amen.
Amen. Nun, Martin, wir wurden davor gewarnt, dass man ein merkwürdiger, sittenstrenger, extremer Sonderling genannt wird, wenn man seine Pflicht tut. Und ich denke, dass es an der Zeit ist, dass wir einige dieser Dinge ansprechen. Ich will da nicht zu persönlich werden, aber einige Themen müssen einfach angesprochen werden. Es ist einfach eine Tatsache, dass sich eine Kluft durch die Gemeinde zieht und dass sich zwei Gruppen bilden. Es ist eine Tatsache, ob es uns jetzt gefällt oder nicht. Also müssen wir auch darüber reden können. Was die Einzelperson auf der anderen Seite, nun sagen wir, unseres Denkens betrifft, heißt das nicht, dass wir diese Personen verdammen. Aber es bedeutet sicherlich, dass wir das verdammen, wofür sie stehen und auch das, was sie sagen.
Immer doch. Jesus verdammte auch nie die Person.
Nein.
Er verdammte aber immer die Sünde.
Ja. Lass es uns in diesem Licht betrachten. Wir sprachen ja letztes Mal schon über Spaltung. Wir können es nicht leugnen, dass es eine Spaltung gibt. Diese Spaltung ist nicht nur oberflächlich. Und es einfach unter den Teppich zu kehren, ist keine Lösung.
Und leider kommt mit der Spaltung auch Täuschung und Verführung.
Ja, wir müssen uns also sehr genau betrachten, weil wir definitiv in der Schusslinie stehen. Und so stehen auch jene in der Schusslinie, da beide Seiten schießen. Wir werden dazu ermahnt, dass wir der Wahrheit die Arbeit des Abtrennens überlassen sollen. Lass uns also nicht zu persönlich werden, sondern lass uns die Thematik behandeln. 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 20 sagt uns, und sie machten sich am frühen Morgen auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und die Einwohner von Jerusalem. Vertraut auf den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Oder gegründet, gefestigt, wie es das Englische ausdrückt. Und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Mit ihr spricht er alle Leute an. Er sagt, wenn man bestehen will, muss man Gott glauben und man muss seinen Propheten glauben. Nur dann kann man Erfolg haben. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Was ist mit den übrigen? Haben sie das Zeugnis?
Ja.
Ist das Zeugnis laut Offenbarung Kapitel 19 der Geist der Weissagung?
Ja. Zwei Beine, man kann nicht auf einem stehen.
Ja, man muss dem Herrn, deinem Gott glauben und auch seinen Propheten. Wir lesen in den Zeugnissen, wir werden heute eine Reihe von Zeugnissen lesen. Einige davon sind sehr bekannt und manche sagen vielleicht, warum lest ihr sie wieder? Denn mir kommt es so vor, als ob manche Leute nicht bestehen wollen.
Stimmt. Das Problem dabei ist, dass wir eine Botschaft haben. Die übrigen haben eine Botschaft, die Drei-Engels-Botschaft, um genau zu sein. Und die muss der Welt verkündet werden. Aber wie kann man das machen, wenn man nicht gegründet oder gefestigt ist?
Wenn du den Wahrheitsgehalt der Drei-Engels-Botschaft leugnest, kannst du dich dann Sieben-Tags-Adventist nennen?
Nein. Und ich denke, die heutige Botschaft läuft darauf hinaus. Denn es gibt Bedingungen, um Teil der Gemeinde der Übrigen zu sein.
Ja. Aber warum ist es dann so, dass einige, die sich gegen die Botschaft positionieren, genau diejenigen sind, die in Führungspositionen sind. Und auch diejenigen sind, die unsere Jugend an unseren Hochschulen lehren.
Schau, leider sagt uns die Bibel, dass es so sein wird. Der Unterschied ist aber, dass du eine Wahl hast, ob du dich von diesen Leuten in die Irre führen lässt oder ob du sie durchschaust.
Nun gut, lass uns noch einige Aussagen ansehen und anschließend auf die Dinge eingehen. Wir lesen in der Schatzkammer der Zeugnisse: Die Welt ist vom Kriegsgeist erregt. Die Weissagung im 11. Kapitel des Propheten Daniel hat nahezu ihre vollständige Erfüllung gefunden. Bald werden die Ereignisse der Trübsal eintreten, von denen in den Weissagungen die Rede ist. Ist das zukünftig?
Ja.
Gilt das für Ihre Zeit oder für die Zukunft?
Zukunft.
Für die Zukunft. Wir haben uns damit schon in einer früheren Folge von WhatsApp beschäftigt, also werden wir in keine weiteren Details gehen. Mir wurden die Bewohner der Erde in große Verwirrung gezeigt. Krieg, Blutvergießung, Entbehrungen, bittere Not, Hunger und Seuchen waren an der Tagesordnung. Sind diese Dinge an der Tagesordnung?
Ja.
Meine Aufmerksamkeit wurde von dieser Szene abgelenkt. Es schien eine kleine Zeit des Friedens zu geben. Ich sah erneut die Bewohner der Erde und wieder waren sie sehr verwirrt. Unruhen, Krieg und Blutvergießen, Hunger und Seuchen wüteten überall. Wir besprachen das beim letzten Mal.
Ja, das stimmt.
Wir hatten Unruhen, wir hatten einen Zweiten Weltkrieg, wir hatten einen Ersten Weltkrieg, wir hatten jede Menge Krieg und dann gab es diese kurze Zeit relativen Friedens, in die wir hineingeboren wurden.
Ja.
Und jetzt wird es wieder all diese Dinge geben. Unruhen, Kriege und Blutvergießen, Hunger und Seuchen und sie werden überall sein. Andere Völker waren in Kriege und Aufruhr verwickelt. Richtig? Andere Völker. Und wir sehen, wie das geschieht. Die Kriege verursachten Hungersnöte. Wurden wir nicht davor gewarnt, dass gewisse Kriege, die jetzt stattfinden, eine Hungersnot verursachen werden?
Oh, wir haben das immer wieder in einigen Folgen gezeigt.
Mangel und Blutvergießen verursachten Seuchen. Die Menschen werden vergehen vor Furcht und die Erwartung der Dinge, die kommen soll, über die ganze Erde. Das ist eine ernste Warnung. Soll das für eine vergangene Zeit oder für eine Zeit, die für Sie in der Zukunft lag?
Ich denke, dass du blind bist, wenn du denkst, dass das nur in der Vergangenheit war.
Okay. Diese Prophezeiungen finden ihre Anwendung also in der Zeit, in der wir leben, richtig? Wie damals ersetzt man ja auch in unseren Tagen die lebendigen Wahrheiten des Wortes Gottes durch menschliche Theorien und Vermutungen. Geschieht das?
Ja. Aber leider sind diese Leute mit den Theorien und Vermutungen manchmal die Faktenchecker.
Okay. Viele sogenannte Prediger des Evangeliums erkennen nicht die ganze Bibel als inspiriertes Wort an. Ist das auch eine Tatsache?
Ja, definitiv.
Ein Gelehrter verwirft diesen, der andere bezweifelt jenen Teil. Sie stellen ihr eigenes Urteilsvermögen über das Wort Gottes, berufen sich bei dem, was sie lehren, auf ihre eigene Autorität und untergraben dadurch den Glauben an den göttlichen Ursprung der Heiligen Schrift. So sehen sie überall den Samen des Unglaubens. Die Menschen werden verwirrt und wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. So kommt es zu Auffassungen, mit der kein Verstand sich beschäftigen dürfte. Sogar in unseren eigenen Reihen saß ich mit prominenten Leuten in Führungspositionen zusammen, die den Schöpfungsbericht nicht glauben, die in Wirklichkeit Evolutionisten sind. Meiner Meinung nach sollten sie nicht bei den übrigen sein, die den Anbeten der Himmel und Erde, das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und wie es in der Bibel steht, so ist es. Entweder akzeptiert man das oder man kann sich nicht als jemanden bezeichnen, der dem Gesetz und dem Zeugnis glaubt. Obwohl die Bosheit ein nie gekanntes Ausmaß erreicht, rufen viele angebliche Prediger des Evangeliums: Es ist Friede, es hat keine Gefahr. Hatten wir nicht schon eine Folge darüber, über das Ausmaß, das die Bosheit schon erreicht hat? Aber Gottes treue Boten sollen unbeirrt ihre Arbeit fortsetzen. Angetan mit der Rüstung des Himmels sollen sie furchtlos und sieghaft vorwärts schreiten und den Kampf erst aufgeben, wenn jede Seele innerhalb ihres Wirkungsbereichs die Botschaft der Wahrheit für diese Zeit empfangen hat. Es gibt also eine Botschaft genau für die Zeit, in der wir leben. Worüber die Prophetin schrieb, befasst sich nicht mit ihrer Zeit, sondern mit der Zukunft. Wir lesen ebenfalls, und dieses Zitat hatten wir schon sehr oft, in Christus kommt bald. Der letzte Betrug durch Satan wird darauf abzielen, das Zeugnis des Geistes Gottes unwirksam zu machen. Die Zeugnisse werden unwirksam gemacht werden. Das bedeutet nicht, dass sie weggenommen werden.
Nein, es wird einfach gesagt, das gilt nicht für unsere Zeit.
Das betrifft nicht auf uns zu. Und wer wird hier am Werk sein? Nun, wo keine Offenbarung ist, geht das Volk zugrunde, wie es in Sprüche 29, Vers 18 im Englischen heißt. Wir hatten ja erst die Aussage gelesen, glaubt den Propheten und glaubt Gott und ihr werdet bestehen. Satan wird äußerst klug vorgehen und auf verschiedene Art und Weise und mit verschiedenen unterschiedlichen Mitteln das Vertrauen der Gemeinde der Übrigen in das wahre Zeugnis zu erschüttern. Das wird passieren.
Und leider wird das auch mit Täuschung laufen. Manchmal kann es Leute geben, die durchaus die Prophetin, den Geist der Weissagung, zitieren, aber sie reißen es aus dem Kontext. Oder sie machen es auf eine bestimmte Weise, nur um den Punkt rüberzubringen, den sie rüberbringen wollen.
Stimmt. Also entweder glaubst du es oder nicht. Und diese verführende Täuschung stammt von Satan. Das Zeugnis wirkungslos zu machen, ist eine Verführung Satans. Und jeder, der das tut, wird entweder wissentlich oder ungewollt ein Handlanger Satans. Das sagt dieser Satz aus.
Genau das besagt er.
Das sagt er. Es ist eine ziemlich traurige Aussage. Und ich habe schon einige der Unterlagen gesehen, die schon innerhalb unserer eigenen Reihen produziert wurden. Und es ist schon ziemlich nervtötend. Ich erlebe das ja schon seit Jahren. Es ist also nichts Neues.
Wir haben das schon in früheren Folgen gezeigt.
Ja, aber lass es uns ansprechen. Und lass uns sicherstellen, dass wir wissen, wo wir stehen. Denn das Evangelium ist nicht dazu da, um Frieden zu bringen, sondern um Trennung zu bringen. Klare Grenzen. Und entweder glaubt man das eine oder das andere. Aber man kann sich nicht als Teil der Übrigen bezeichnen, die die Drei-Engels-Botschaft predigen sollen, wenn man schon die Grundlage davon verleugnet. Stimmt's?
Das ist unmöglich.
Ich weiß, dass wir viel von Verschwörungstheorien gesprochen haben. Aber was genau ist denn eine Verschwörungstheorie? Das ist wichtig. Und zwar nach dem Denken einiger unserer liberalen Theologen und auch Leitern, was ist eine Verschwörungstheorie? Wenn ich in der Vergangenheit Artikel von prominenten Leuten las, sogar von Unionspräsidenten, die Artikel schrieben, die sogar die Grundlagen verleugnen, dass nämlich das Papsttum das Tier ist oder das Mahlzeichen des Tieres ist, was wir schon die ganze Zeit sagten. Wenn sie solche Dinge schreiben, sind sie höchst entrüstet, wenn sie darauf eine Antwort erhalten. Und wenn irgendetwas gegen ihr Denken geht, dann wirst du als sittenstrenger, extremer Sonderling gebrandmarkt. Richtig? Aber wir wissen, dass das passieren würde. Deshalb wählen wir diesmal diesen Titel. Es gab eine Reihe von Artikeln, die in der Presse erschienen. Das kommt von bayern.adventist.de. Diese Zeitschrift veröffentlicht Artikel von unseren prominenten Theologen und Leitern. Tatsächlich gab es zwei Artikel, die gegen Verschwörungstheorien geschrieben wurden. Wir wollen jetzt wissen, was Verschwörungstheorien sind. Der erste Artikel war ein ziemlich langatmiger Artikel, der von jemandem aus der BRI geschrieben wurde, und er warnt davor, Verschwörungstheorien anzunehmen. Er zeigt auch, wie man die Fallgruben derer vermeiden kann, die Verschwörungstheorien verkünden. Es wurde nicht so direkt formuliert, sondern war eher eine längere Argumentation, die nach meiner Meinung nur sehr wenig Substanz hatte. Aber sie versuchten doch, den Punkt herauszuarbeiten, dass diejenigen, die nach ihrer Ansicht irgendwie in diese Schublade passen, gemieden werden und wir uns stattdessen lieber ans Denken des Mainstreams halten sollten.
And we should rather stick to mainstream thinking.
Dann gab es noch einen Artikel, der ist auf Deutsch geschrieben, den ich so gut ich kann zu übersetzen versuche. Verfasst ist er von einem Theologen an unserer prominentesten deutschen Hochschule. Meiner Ansicht nach hat diese Hochschule in der Vergangenheit viele Dinge gelehrt, die nicht zur Botschaft der drei Engel passen, sondern ihr genau genommen direkt entgegenstehen. Meiner persönlichen Meinung nach wäre ich sehr vorsichtig bei allem, was aus deren Feder kommt. Wie dem auch sei, was sie hier schreiben, gibt uns eine Vorstellung davon, wie sie denken. Und das ist wichtig. Wir müssen verstehen, wie sie denken.
Wir müssen auch begreifen, dass diese Institutionen und Menschen in der Kirche auch keine unbedeutende Stimme haben.
Ja, oft repräsentieren sie den Adventismus in Kreisen, in denen bestimmte Entscheidungen getroffen werden.
Ja, so wie wir es vorher schon sagten, wenn die Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten eine Vollversammlung hat,
ja,
bei der alle Delegierten aus der ganzen Welt zusammenkommen, um abzustimmen, kommen auch diese Leute und haben eine Stimme. Und dann werden andere Leute entfernt und ihnen wird nicht erlaubt, dort mit einer Stimme anwesend zu sein.
Man scheint also eine voreingenommene Meinung zu haben. Einige dieser Leute erwecken, so scheint es, den Eindruck, dass sie die Kirche repräsentieren würden. Aber mit Sicherheit repräsentieren sie mich nicht.
Nein.
Überhaupt nicht. Oder auch viele ähnlich gesinnte Menschen, die so wie du oder ich denken. Der Titel des Artikels lautet: Was macht Adventisten anfällig für Verschwörungstheorien? Was macht Adventisten anfällig für Verschwörungstheorien? Er wird uns gleich erzählen, was Verschwörungstheorien sind und speziell, wie sie hinsichtlich des religiösen Aspekts des Adventismus definiert sind. Das ist wichtig, denn hier sprechen sie es tatsächlich zum ersten Mal aus. Es ist gut, dass die Leute es sehen, damit sie informierte Entscheidungen treffen können. Sehen wir uns an, was er als Verschwörungstheorie definiert. Was normale Dinge sind. Er schreibt hier: Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur und zeigen Wirkung. Sie tragen eine Botschaft in sich und bewirken etwas. Man hat also eine angebliche Verschwörungstheorie, wie etwa die Verschwörung des Weltjudentums, der Zionismus und so weiter. Also etwas derartiges haben wir nie verbreitet. Wir beschränken uns im Grunde genau genommen immer auf die Bibel und sagten, dass wir auf das Tier und den falschen Propheten Acht haben sollten. Dann schreibt er über den Mordanschlag auf John F. Kennedy. Das ist eine Verschwörungstheorie. Die ganze Frage nach der neuen Weltordnung. Martin, das ist eine Verschwörungssache. Auch wenn darüber im Kongress gesprochen wird, auch wenn Leute aus dem Kongress es aufdecken und darüber sprechen, ist das alles nur eine Verschwörungstheorie. Damit sind keine Fakten verbunden. Der 11. September darf da natürlich nicht fehlen. Die Tatsache, dass es Strichcodes gibt, das ist eine Verschwörung. Die gestohlene Wahl von Donald Trump oder die Verschwörung, die es rum um die Covid-19-Pandemie gibt. Wie ich hier zwischen den Zeilen herauslese, ist das Einzige, was man akzeptieren kann, oder die einzige Geschichte, die akzeptabel ist, Sachen sind, die von den Mainstream-Medien verbreitet werden. Während Tausende von Ärzten und Frontline-Doktors, die nicht mit der offiziellen Position übereinstimmen, alle nur eine Verschwörung anhängen.
Ja, und ihnen wird nirgends eine Stimme zugestanden.
Ihnen wird keine Stimme zugestanden und sie dürfen nicht sprechen. Auch wenn es Schriftstücke mit Tausenden von Unterschriften gibt, sogar von Tausenden aus dem medizinischen Bereich, sie dürfen keine Stimme haben. Und ihnen wird beispielsweise gesagt, dass es kein Thema der Glaubenspunkt ist. Aber ich dachte, dass unsere Gesundheitsbotschaft ein Glaubenspunkt ist. Und ich denke, dass es bei der Einzelperson liegt, zumindest denke ich so, zu bestimmen, was in meinen Körper gelangt oder nicht. Keine Körperschaft hat ein Recht, mir zu sagen, was in meinen Körper gepackt werden soll.
Nein. Und ich glaube auch persönlich, auch wenn Sie sagen, dass es keine religiöse Thematik ist, dass es doch mein Gewissen ist, die Entscheidung, die ich mit Gott treffe. Und das soll keine religiöse Frage sein?
Gründet sich das nicht auf den Glaubenspunkt? Ist nicht unsere Gesundheitsbotschaft, auch wenn sie nur untergeordnet als Glaubenspunkt aufgezählt ist, doch ein Glaubenspunkt und deshalb eine Gewissensfrage? Nach diesem Autoren ist das alles Verschwörung. Wenn man da liest, wird der eine oder andere Leser nicken und ja, ja sagen müssen. Das sind alles Verschwörungstheorien. Das erwartet man gemeinhin. Aber er hat noch eine weitere Agenda. Er möchte uns in religiöser Hinsicht genau sagen, was eine Verschwörungstheorie ist. Dazu kommen wir gleich. Eines der Kennzeichen von Verschwörungstheorien ist, dass man sie nicht beweisen und nur schwer widerlegen kann. Man kann sie also weder beweisen noch widerlegen, denn diese Verschwörungstheoretiker legen ja Beweise vor. Für sie ist das eine Glaubensfrage. Es läuft darauf hinaus, ob man jetzt also der einen Seite oder der anderen Seite glaubt. Dies gilt erst recht für religiös gefärbte Verschwörungstheorien. Sobald man irgendeines dieser Dinge mit einem religiösen Gesichtspunkt verknüpft, dann befindest du dich laut diesem Schreiber auf gefährlichem Boden. Jetzt kommt er zum Kern der Sache, und darüber möchte ich sprechen. Nicht um feindselig zu sein, Martin.
Nein.
Auch nicht um des Widerspruchs willen. Aber um eine bestimmte Geisteshaltung zu zeigen, die bei vielen unserer Theologen vorherrscht und auch bei vielen Leitern innerhalb dieser Kirche. Leider ist es an der Zeit, dass die antitypischen Elias anfangen, den Mund aufzumachen.
Definitiv. Denn wie könnten wir sonst diesen doppelten Anteil haben? Von uns wird doch erwartet, dass wir unsere Pflicht tun.
Lass uns also zum Punkt kommen. Er schreibt also, dazu kommt, dass die von Ellen White für ihre Zeit vorhergesagten Entwicklungen ein weltweites Sonntagsgesetz, lass uns hier innehalten. Ein weltweites Sonntagsgesetz war laut diesem Artikel für ihre Zeit. Alles, was jetzt kommt, war für ihre Zeit. Martin, das macht die Zeugnisse vom Geist Gottes wirkungslos. Richtig?
Hundertprozentig.
Und wer ist derjenige, der die Zeugnisse ihrer Wirkung beraubt? Das ist der Verführer. Es ist eine täuschende Verführung.
Ja.
Und gemäß der Aussage, die wir gelesen hatten, kommen sie von Satan.
Ja.
Ich weiß, dass das vielleicht zu gerade heraus klingt, aber wir müssen das zeigen. Lass uns also sehen, was das Problem bei den Schriften von Ellen White ist. Sie schien also gesagt zu haben, dass es ein weltweites Sonntagsgesetz geben würde, dass es Verfolgungen wie im Mittelalter geben würde, dass es ein Todesurteil für Sabbathalter geben würde. Er sagt jetzt, das war für ihre Zeit. Er stimmt nicht mit der Wirklichkeit, die wir heute haben, mit dem, was wir heute tatsächlich sehen, mit dem, was wir heute in der Welt erleben, überein. Gemäß dieses Schreibens liegt nichts davon auf dem Tisch. Das ist sehr interessant. Und wir können auch nicht erwarten, dass sie in absehbarer Zeit geschehen. Martin, wir können in naher Zukunft das Sonntagsgesetz nicht erwarten. Wir können nicht erwarten, dass es Verfolgungen wie im Mittelalter geben wird. Oder dass es vielleicht sogar einen Todesbefehl geben wird. Die heutige Wirklichkeit bildet das einfach nicht ab. Und wir können es auch nicht erwarten. Also alles, was wir machen, wenn wir Entwicklungen in der Welt zeigen, das ist alles Verschwörungszeug.
Ja, also das Etikett passt hier wirklich.
Nun gut. Um die Lücke zwischen geglaubter Zukunft und erlebter Gegenwart zu schließen, bedarf es einer Verschwörungstheorie.
Eine
Alles, Martin, was wir predigen, alles, was wir zu irgendeinem dieser Themen predigen, ist eine Verschwörungstheorie. Anders ausgedrückt sind die Botschaft des zweiten Engels und die Botschaft des dritten Engels nichts weiter als eine Verschwörungstheorie, laut diesem prominenten Theologen an einer unserer Universitäten. Er ist nicht allein.
Nein.
Denn wir sahen es auch an einer unserer prominenten Universitäten von Amerika. Und wir sahen es auch im Hinblick auf die Pandemie, dass nämlich einige Leute, die der offiziellen Linie nicht zustimmen oder auch der Haltung, die die Kirche dazu eingenommen hat, mit Dschihadisten verglichen werden sollten.
Ja, so ist es.
Hatten wir das?
Definitiv. Oder mit Medizinmännern und dergleichen.
Okay, es gibt also eine sehr klare Trennlinie. Wenn man um eine Diskussion darüber bittet, sogar mit Tausenden von Unterschriften, wird es unter den Teppich gekehrt. Es wird keine Diskussion zugelassen. Jetzt können wir sehen, warum. Denn alles, was dem widerspricht, wofür diese Leute stehen, ist allem Anschein nach einer Verschwörungstheorie. Der Prophet wird noch dazu völlig an den Rand gedrängt. Nichts, was sie schrieb, war für unsere Zeit.
Nein.
Was erlaubt ihr diese Verschwörungstheorie? Sie erlaubt es, an traditionellen Auslegungen biblischer Texte festzuhalten, auch wenn das Weltgeschehen völlig anders verläuft als gedacht. Das heißt, dass er verneint, es völlig ablehnt, dass es auch nur eine Spur von Erfüllung irgendeiner Prophetie gibt, die wir in den Zeugnissen gelesen haben.
Also all das und alles, was wir im Geist der Weissagung lesen, wird ebenfalls in die Geschichtsbücher verbannt.
Es ist nur Teil der Geschichte, hat man nichts mit uns zu tun und jeder Versuch, die Prophetie mit gegenwärtigen Ereignissen zu verbinden, ist nichts anderes als Verschwörungstheorie. Diese Person hat ganz offensichtlich keinen Bedarf am Geist der Weissagung.
So this person obviously has no need for the spirit of prophecy. None whatsoever.
Sogar die Säulen des Glaubens wird man in einem neuen Licht sehen müssen.
Wir brauchen die zweite Botschaft nicht und die dritte ebenfalls nicht. Dann hat er den Nerv zu schreiben, je mehr Wunsch und Wirklichkeit, Erwartungen und Ereignisse auseinanderklaffen, desto unverzichtbarer werden Verschwörungstheorien.
The more necessary it becomes in the light of the non-events in the world today to have a conspiracy theory.
So if you want to, wenn man der Bibel glauben will, wenn man auch dem Geist der Weissagung glauben will, dann hat man keine Wahl, außer ein Verschwörungstheoretiker zu werden. Das sagt er hier. Martin, das ist erschreckend. Dann stellt er die Frage, wie können wir uns vor solchen Irrwegen schützen? Verschwörungserzählungen entstehen und gedeihen nur in einem Umfeld, das von Misstrauen und Angst geprägt ist. Also Martin, Verschwörungstheorien können nur in einem Umfeld von Misstrauen und Angst gedeihen. Das ist wirklich sehr interessant. Er sagt, Nachfolger Jesu dagegen gründen ihr Leben auf Vertrauen und Zuversicht. Also nicht auf Verschwörungstheorien.
And have trust, not based on conspiracy theories.
Es gibt kein finsteres Komplott des Widersachers. Das heißt also, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann gibt es kein finsteres Komplott des Widersachers. Entschuldigung, aber hat er vielleicht etwas Wesentliches seit 1. Mose verpasst?
Was ist mit der Aussage, dass es keinen Augenblick gibt, in dem nicht der höllische Schatten Satans auf deinen Weg fällt?
Aber das ist doch Geist der Weissagung.
Ach ja, Entschuldigung.
Das musst du entsorgen. Aber dein Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Das kommt aus der Heiligen Schrift. Anscheinend gibt es keine Probleme. Es gibt auch keinen Mann der Sünde, den der Herr mit dem Glanz seines Kommens vernichten wird.
Nein, das war ja auch geschichtlich.
Martin, wenn du der Engelsbotschaft glaubst, wenn du an den Geist der Weissagung glaubst, dann musst du ein Verschwörungstheoretiker sein. Dann bist du ein Feind des Staates und ein Feind der Kirche. Du bist ein sittenstrenger Extremist voller Hass.
Das erinnert mich an die Predigt, die du über Heretiker, Ketzer gehalten hast. Sie hieß Buchstützen.
Ja.
Darin ging es um die Definition eines Ketzers gemäß Roms Ansichten und um die wahre Bedeutung. Hier ist es genauso, der Unterschied zwischen der wahren Bedeutung eines Verschwörungstheoretikers und ihrer Version davon.
Das heißt also, kein finsteres Komplott des Widersachers, keine Pläne gottloser oder religiöser Machthaber, keine globale operierende Geheimorganisation kann denen zum Fallstrick werden, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Martin, das heißt, dass alles, was wir gemäß der Bibel und dem Geist der Weissagung glauben, nach diesem Theologen eine Verschwörungstheorie ist. Es gibt keine zwei Engelsbotschaften. Es gibt keine dritte Engelsbotschaft. Es wird kein Sonntagsgesetz kommen. Es gibt keine Bemühungen, sich derer zu entledigen, die gewillt sind, das Gesetz Gottes zu halten.
Das Traurige an der Sache ist, dass er, so wie du schon sagtest, nicht allein ist.
Nein, wir erwähnten Theologen von unseren Universitäten, von Loma Linda, von Andrews, von denen, die in der Hierarchie hoch angesiedelt sind. Alle scheinen die gleiche Geisteshaltung zu haben. Und Martin, die meisten werden Delegierte und können ihre Stimme abgeben.
Ja, da ist noch ein weiterer Sachverhalt, der für mich traurig ist. Denn das ist eher die liberale Seite. Aber du hast die gleichen Gedanken sogar auf der konservativen Seite.
Ja, also glauben wir entweder dem Geist der Weissagung oder wir tun es nicht. Ist er nicht dein Glaubenspunkt?
Ja, ist er. Man kann auch nicht sagen, Teile davon ja und andere Teile nicht. Das ist genauso, wie wenn man sagen würde, es gibt Teile in der Bibel, die ich glauben möchte und Teile, die ich nicht glauben möchte.
Okay. Warum sind diese Leute geradezu besessen von Verschwörungstheorien? Warum sind sie davon so besessen? Weil sie in Gremien sitzen, wo sie einige Dinge erklären müssen, die man aus dieser Kirche von Evangelisten hört. Und die müssen kleingeredet und an den Rand gedrängt werden, um am gleichen Tisch sitzen zu können. Und so brandmarkt man sie als sittenstrenge, extreme Sonderlinge. Hier ist ein Abschnitt aus Christus kommt bald. Wir hatten das schon sehr oft, aber lass es uns noch einmal ansehen. Sogar in der adventistischen Kirche. Von innen haben wir sehr viel mehr zu befürchten als von außen. Kraft und Erfolg werden wesentlich mehr von der Gemeinde selbst behindert als von der Welt. Die Ungläubigen können mit Recht erwarten, dass Menschen, die sich dazu bekennen, die Gebote zu halten und den Glauben an Jesus zu haben, mehr als alle anderen die Sache, für die sie eintreten, in Ehren halten und fördern, indem sie Vorbild sind. Aber wie oft wird die Wahrheit gerade durch ihre lautesten Bekenner am meisten behindert? Sie geben sich den Unglauben hin, äußern ihre Zweifel und schätzen die Finsternis. Damit unterstützen sie böse Engel und eröffnen Wege, aus denen Satan seine Ziele erreichen kann. Martin, immer wenn man Zweifel am Geist der Weissagung sät, so wie es dieser Theologe tat, und den Geist der Weissagung einfach auf den Abfallhaufen der Verschwörungstheorie wirft, qualifiziert man sich dann nicht für diese Aussage?
Ja, das tut man.
Was sagt uns der große Kampf? Der Sabbat wird der große Prüfstein der Treue sein, denn er ist der besonders bekämpfte Punkt der Wahrheit. Warf er das nicht gerade auf den Müll?
Ja, denn er sagte, das galt nur für ihre Zeit.
Okay. Wenn sich die Menschen der letzten endgültigen Prüfungen unterziehen, dann wird die Grenzlinie gezogen werden zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die ihm nicht dienen. Während die Feier des falschen Sabbats in Übereinstimmung mit dem Landesgesetzten jedoch in Widerspruch zum vierten Gebot ein offenes Treuebekenntnis gegenüber einer Macht ist, die Gott feindlich gegenübersteht, wird das Halten des wahren Sabbats im Gehorsam gegen Gottes Gesetz ein Beweis der Treue gegen den Schöpfer sein. Warf er das auch auf den Müll?
Ja.
Während eine Klasse durch die Annahme des Zeichens der Unterwerfung unter irdische Mächte das Mahlzeichen des Tieres empfängt, nimmt die andere das Siegel Gottes an, indem sie das Zeichen der Treue gegen die göttliche Autorität erwählt. Das ist die dritte Engelsbotschaft. Verwarf er das auch? Und wie nannte er es nochmal?
Verschwörungstheorien.
Ah. Ehedem wurden Personen, die die Wahrheit der dritten Engelsbotschaft verkündeten, oft nur als Schwarzseher betrachtet.
Sittenstrenge. Extreme Sonderlinge.
Ihre Vorhersagen, dass religiöse Unduldsamkeit in den Vereinigten Staaten die Oberhand gewinnen, dass Kirche und Staat sich zusammenfinden würden, um die zu verfolgen, die Gottes Gebote halten, wurden als grundlos und lächerlich abgetan. Haben wir das nicht gerade gelesen?
Mit fast den gleichen Worten.
Wir haben das gerade gelesen.
Ja.
Und das sind die Leute, die unsere Theologen und unsere Jugend erziehen. Ich möchte an Eltern appellieren, doch niemals ihre Kinder auf irgendeines dieser Institute zu schicken, wo diese Art von Unglauben gelehrt wird. Und man hat zuversichtlich erklärt, jenes Land könne nichts anderes werden, als es gewesen ist. Der Verteidiger der religiösen Freiheit. Sagt er nicht, dass die Umstände nichts von dem widerspiegeln, was vorhergesagt wurde? Da aber die Frage der Erzwingung der Sonntagsfeier überall erörtert wird, sieht man das so lange bezweifelte Ereignis näher kommen und die dritte Engelsbotschaft wird eine Wirkung hervorrufen, die vorher nicht da sein konnte. Entweder glaubst du das oder du glaubst dem Theologen. Du hast die Wahl.
Und dann macht nichts, was auf der Welt passiert, irgendeinen Sinn und hat auch nichts mit der Prophetie zu tun.
Martin, ich fürchte, wir haben unseren Stempel schon und wir wissen ja, dass diese Bezeichnung ein anderes Wort für Ketzer ist. Gott erwartet von seinen Dienern, dass sie im Licht wandeln und ihre Augen nicht vor dem Wirken Satans verschließen. Sie sollten vorbereitet sein, die durch Satan Arglist Gefährdeten zu warnen und zu tadeln. Satan arbeitet mit allen Mitteln, um Vorteile zu gewinnen. Er ruht nicht und verfolgt sein Ziel in seinem Kampf gegen die Wahrheit und die Interessenten des Reiches Gottes handelt er sehr aufmerksam und geschickt, um aus jeder Situation Nutzen zu ziehen und sie zu seinen Gunsten zu wenden. Haben wir die Pflicht, es aufzudecken und darüber zu sprechen?
So ist es. Das ist wichtig. Denn viele Leute werden sagen, was macht ihr denn da? Ihr kehrt eure Waffen gegen die Kirche.
Nein, nein, ich wende meine Waffe gegen falsche Ideologien in der Kirche und nicht gegen die Kirche. Das sind die Übrigen. Doch leider gibt es Baalspropheten unter den Übrigen. Es ist eine betrübliche Tatsache, dass sich Gottes Diener, der Tücken Satans, nicht halb so bewusst sind, wie es notwendig wäre. Statt dem Teufel zu widerstehen, sodass er von ihnen flieht, neigen viele Menschen dazu, mit den Mächten der Finsternis einen Kompromiss zu schließen. Er lehnt alles ab, was auch nur am entferntesten mit dem in Verbindung steht, was der Geist der Weissagung bezüglich des Papsttums und der Aufhebung des Gesetzes und so weiter vorhergesagt hatte. Denn das sei alles Verschwörungstheorie. Lass uns einfach noch einmal sicher gehen. Das Wort Gottes hat vor der herannahenden Gefahr gewarnt. Bleibt diese Warnung unbeachtet, so wird die protestantische Welt erfahren, was Roms Absichten wirklich sind, doch erst, wenn es zu spät ist, den Schlingen zu entrinnen. Rom nimmt im Stillen an Macht zu. Seine Lehren üben auf Parlamente, auf Kirchen und auf die Herzen der Menschen ihren Einfluss aus. Also Laudato Si hat keinen Einfluss auf die Menschheit?
Aber wenn wir uns all die Spitzenpolitiker ansehen, die wir in früheren Folgen gezeigt haben, die sogar exakt die Worte von Laudato Si gebrauchen.
Das ist eine Verschwörungstheorie, Martin. Verschwörungszeug. Es türmt seine hohen und gewaltigen Bauwerke auf, in deren geheimen Verließen sich die früheren Verfolgungen wiederholen werden. Das ist eine Verschwörungstheorie, Martin. Heimlich und unverdächtig stärkt es seine Kräfte, um seine Endziele zu fördern, wenn sie die Zeit da ist, zum Schlag auszuholen. Das ist eine Verschwörungstheorie. Alles, wonach es verlangt, ist eine günstige Angriffsposition oder Ausgangsstellung, und diese ist ihm bereits zugestanden. Wir werden bald sehen und fühlen, wohin römischer Geist zielt. Wer dem Worte Gottes glauben und gehorchen will, wird sich dadurch Schmach und Verfolgung zuziehen. Auf das Papsttum trifft genau das von der Prophezeiung gebrauchte Bild zu, von dem Abfall, der da kommen soll.
Aber schau, wenn du das als Verschwörung abtust, wird das Papsttum nicht gegen dich sein.
Nein, es wird dein Freund sein. Es wird derjenige sein, der dir helfen will. Es gehört zu seinem diplomatischen Geschick, immer den Charakter anzunehmen, der am besten seinen Absichten dient, doch unter der wandlungsfähigen Erscheinung eines Chamäleons verbirgt es das unveränderliche Gift der Schlange. Zitat: Wir sind nicht gebunden, den Ketzern Treue und Glauben zu halten, erklärt die römische Kirche. Soll nun die Macht, deren Geschichte während eines Jahrhunderts mit dem Blut der Heiligen geschrieben wurde, zur Gemeinde Christi gerechnet werden? Nicht ohne Grund ist in protestantischen Ländern die Behauptung aufgestellt worden, der Katholizismus unterscheide sich nicht mehr so sehr vom Protestantismus wie in früheren Zeiten. Wohl hat sich manches geändert, aber nicht das Papsttum. Der Katholizismus ähnelt in der Tat dem heutigen Protestantismus, weil dieser seit den Tagen der Reformation sehr entartet ist. Ich glaube, dass manche unserer Theologen von Wein Babylons getrunken haben und die Dinge im gleichen Licht sehen, das die protestantische Kirche angenommen hat.
Und dann leider überheblich sagen, dass Nachfolger Jesu so etwas nicht machen.
Stimmt. Noch ein Zitat aus dem großen Kampf. Indem die protestantischen Kirchen die Gunst der Welt gesucht haben, hat falsche Nächstenliebe ihre Augen verblendet. Sie können nicht einsehen, warum es Unrecht sein sollte, von allem Bösen Gutes zu denken. Und als unausbleibliche Folge werden sie schließlich Böses von allem Guten glauben. Martin, das ist so gut formuliert. Anstatt den einst den Heiligen übergebenen Glauben zu verteidigen, entschuldigen sie sich nun sozusagen bei Rom wegen ihrer lieblosen Beurteilung dieses Glaubens und bitten darum, ihren blinden Eifer zu verzeihen. Viele von denen, die der römisch-katholischen Erscheinungswelt nicht wohlwollend gegenüberstehen, fürchten nichts von deren Machteinfluss. Martin, können wir das auch von vielen Leitern und Theologen in unseren eigenen Reihen sagen?
Es muss so sein, denn es ist ja Prophetie.
Sie machen geltend, dass die geistige und sittliche Finsternis, die während des Mittelalters herrschte, die Ausbreitung ihrer Glaubenssätze, ihres Aberglaubens und ihrer Unterdrückungen begünstigte und dass die größeren Einsichten der Neuzeit, die allgemeine Verbreitung des Wissens und die zunehmende Freiheit in Glaubensdingen ein Wiederaufleben von Ungeduldsamkeit und Tyrannei unmöglich machen. Sagt er das nicht in seinem Artikel? Jeder, der ein Wiederaufleben von Unduldsamkeit und Tyrannei vorhersagt, ist laut ihm ein Verschwörungstheoretiker. Und was in anderen längeren Artikeln stand, lässt mich glauben, dass das Denken schon ganz oben ist. Und das in vielen Fällen. Schon der Gedanke, dass ein solcher Zustand in diesem aufgeklärten Zeitalter bestehen könne, wird verlacht. Martin, sehen wir die Erfüllung der Prophetie?
Weißt du, das ist so interessant. Genau genommen erfüllt der Artikel diese Vorhersage.
Genau darum geht es. Sie sind die Erfüllung der Prophetie und wissen es nicht. Sollten sie nicht gewarnt werden? Es ist wahr, dass unserem Geschlecht große geistige, sittliche und religiöse Erkenntnisse aufgingen. Aus dem frei erschlossenen heiligen Wort Gottes hat sich himmlisches Licht über die Welt ergossen. Man sollte aber bedenken, dass je größer das gewährte Licht, desto dunkler auch die Finsternis derer ist, die es verdrehen oder verwerfen.
Das ist so traurig, denn so kommt es. Wenn man das Gesagte, wie in diesem Artikel, nicht bereut, so wird man auch diesen Teil der Prophetie erfüllen.
Ja. Rom ist genau das, was die Bibel sagt und auch das, was der Geist der Weissagung darüber sagt. Und kein Theologe und kein Leiter, egal wie wortgewandt er auch ist, kann das aufheben. Ein Studium der Heiligen Schrift und der Gebet würde den Protestanten den wahren Charakter des Papsttums zeigen und sie dazu bringen, es zu verabscheuen und zu meiden. Martin, das bedeutet nicht, dass du die Menschheit verabscheust und meidest. Das bedeutet es niemals. Es bedeutet, dass du die Lügen und die falsche Lehre aufdecken musst und auch die falsche Hoffnung und falsche Erlösung und dass du die Menschen zu Christus als einzigen Weg der Erlösung weist. Es gibt einen großen Kampf zwischen Christus und Satan. Und es gibt einen großen Kampf zwischen den Repräsentanten Gottes, den Übrigen und den Repräsentanten Satans. Wenn du nun diesen großen Kampf leugnest oder es wagst, ihn ins Reich der Verschwörungstheorie zu weisen, bist du ein Handlanger Satans. Aber viele sind nach ihrer eigenen Meinung so weise, dass sie nicht das Bedürfnis haben, Gott demütig zu suchen, um in Wahrheit geleitet zu werden. Obwohl sie sich mit ihrer Erleuchtung brüsten, wissen sie weder etwas von der Heiligen Schrift noch von der Kraft Gottes. Sie müssen irgendein Mittel haben, um ihr Gewissen zu beruhigen, und sie suchen das, was am wenigsten geistlich und demütigend ist. Sie möchten gerne Gott vergessen, aber in einer Weise, dass es scheint, als gedächten sie seiner. Das ist doch brillant formuliert. Ich glaube, ich lese das noch einmal. Sie möchten gerne Gott vergessen, aber in einer Weise, dass es scheint, als gedächten sie seiner.
Genau.
Das Papsttum kann den Bedürfnissen dieser Menschen entsprechen. Es hat sich auf zwei Klassen der Menschheit eingestellt und diese umfassen beinahe die ganze Erde. Diejenigen, die durch ihre eigenen Verdienste gerettet werden möchten und jene, die in ihren Sünden gerettet werden wollen. Hier liegt das Geheimnis seiner Macht. Weißt du was, Martin? Wir könnten eine ganze Predigt über diese eine Aussage machen. Und ich möchte die Menschen bitten, das zu verinnerlichen. Steht das Papsttum nicht für eine Erlösung der Werke?
Hundertprozentig.
Sind die Sakramente nicht Mittel zur Erlösung?
Ja.
Und zur gleichen Zeit ermächtigt es Leute wie die Mafia oder jede Gruppierung, die mit ihnen verbunden ist, weiterhin zu sündigen.
Ja.
Weil sie ja diesen Schatz der Verdienste haben, auf den sie zurückgreifen können.
Oder auch auf die anderen Religionen, sogar auf heidnische Religionen, wie es bei der Amazonas-Synode war.
Können wir das nun ein christliches System nennen?
Aber weißt du, das Problem dabei ist, wenn man zu diesem Satz geht, den du wiederholt hast, sind sie so überheblich, dass sie denken, dass das der Wille Gottes ist.
Ja.
Sogar die Leute, die diese Artikel schreiben.
Richtig. Wenn die Wahrheit ins praktische Leben umgesetzt wird, muss das Niveau der Lebensführung immer höher angesetzt werden, um den Forderungen der Bibel gerecht zu werden. Martin, es gibt also einen Kontrast, den wir akzeptieren müssen. Das ist nicht einfach ein Krieg zwischen zwei Geisteshaltungen, der sogar in der Kirche besteht. Das hat mit Wahrheit zu tun. Und wenn man die Wahrheit annimmt, hat die Wahrheit eine heiligende Macht. Es ist nicht nur eine Frage des in den Krieg ziehens. Es ist eine Frage des Tragens der Waffenrüstung. Und man kann die Aussagen der Bibel lesen, woraus die Waffenrüstung Gottes besteht. Umgürtet mit der Wahrheit.
So ist es.
Wenn man diesen Gürtel nicht hat, hat man seine Lenden nicht umgürtet. Man braucht also höhere Standards. Das wird einen Widerstand gegen die Moden, Gebräuche, Praktiken und Maximen der Welt nötig machen. Martin, alles, womit die Welt sich bedrängt und dir sagt, dass es die Wahrheit ist, kannst du das einfach annehmen?
Nein, es muss am Gesetz und am Zeugnis geprüft werden. Du musst es ins prophetische Bild setzen.
Okay. Weltliche Einflüsse stürmen auf die Nachfolger Christi ein, wie die Meereswellen, um sie von den wahren Prinzipien seiner Demut und Gnade wegzureißen. Wir sollen jedoch felsenfest grundsatztreu sein. Es wird Zivilcourage brauchen, um das zu tun. Martin, wenn du mit Zivilcourage für etwas einstehst, Beispielsweise dafür, dass dein Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist und du niemanden erlaubst, ihn zu manipulieren, weil das gegen dein Gewissen ist, wird das Zivilcourage brauchen?
Moral Courage?
Definitiv. Das kannst du nicht allein machen.
Wirst du Widerstand erleben?
Oh ja.
Moralische Unabhängigkeit hat ihre volle Berechtigung, wenn wir uns der Welt entgegenstellen. Moralische Unabhängigkeit. Indem wir uns völlig mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung bringen, wird uns das eine günstige Ausgangsstellung geben. Es gibt also zwei günstige Ausgangsstellungen. Deshalb habe ich das hervorgehoben. Es gibt die günstige Ausgangsstellung, die der Tiermacht gewährt wird. Sie nutzen sie, um ihre Gräuel aus diesem Becher voller Gräuel zu verbreiten, und die Welt trinkt sie. Aber hier gibt es noch eine günstige Ausgangsstellung, die sich auf der Schrift und darauf gründet, dass man den Propheten glaubt. Wir werden sehen, wie nötig es ist, sich von den Sitten und Gebräuchen der Welt entschieden loszusagen. Wenn wir uns also bei Sitten und Gebräuchen der Welt einreihen, widersetzen wir uns damit nicht Gott, Martin?
Hundertprozentig. Sondert euch ab.
Wir dürfen unsere Norm nicht nur ein kleines Stück über die Norm der Welt erheben. Wir sollen vielmehr die Trennlinie offen und deutlich zeigen.
Ja, man muss laut Ihnen ein sittenstrenger Extremist werden.
Lass uns sehen, ob wir da hinkommen. Es gibt viele in der Kirche, die in ihrem Herzen zur Welt gehören, doch Gott ruft jene an, die behaupten, dass sie die auf die Zukunft gerichtete Wahrheit glauben, sie sollen über die gegenwärtige Grundhaltung der heutigen Volkskirchen herauswachsen. Wo ist die Selbstverleugnung, wo das sein Kreuz auf sich nehmen, von dem Christus sagte, dass es seine Nachfolger kennzeichnen würde? Der Grund, warum wir so wenig Einfluss auf ungläubige Verwandte und Mitarbeiter haben, besteht darin, dass wir so wenig deutliche Unterschiede in unserem Verhalten zu dem der Welt an den Tag legen. Martin, das ist ein ganz ernstes Thema.
Sehen wir denn, wenn wir das lesen, in unserer Kirche eine falsche Verwendung von Musik?
Ja.
Sehen wir nötigende Taktik?
Ja.
Wieder einmal.
Sehen wir ausschließende Taktiken?
Definitiv.
Sehen wir ein an den Rand drängen? Sehen wir Beschimpfungen?
Ja.
Sehen wir, wie Stempel verpasst werden? Haben wir nicht gerade erst einen Artikel gelesen, der Menschen abstempelte?
Okay.
Eltern müssen aufwachen und ihre Seelen reinigen, indem sie die Wahrheit in ihrem Familienleben praktizieren. Wenn wir den Standard erreichen, den wir nach dem Willen des Herrn erreichen sollten, werden Weltmenschen Siebenten-Tags-Adventisten als merkwürdige, sittenstrenge und extreme Sonderlinge sehen. Ich möchte ein merkwürdiger, sittenstrenger, extremer Sonderling sein.
Ich auch.
Auch wenn das bedeutet, dass viele unserer Führungspersönlichkeiten entzürnt sind. Wir werden zum Schauspiel für die Welt, die Engel und die Menschen gemacht werden. Hier ist eine Aussage aus Propheten und Könige. Der Gehorsam gegen Gottes Gebote ist ein großer Gewinn. Die Unterordnung unter den Willen Gottes hat verändernde Kraft, die den Menschen Frieden bringt und sie gutwillig macht. Wenn die Lehren des Wortes Gottes das Leben der Menschen beherrschen würden, wenn sie ihr Herz und ihr Verstand ganz unter diesem Einfluss stünden, gäbe es die Übel, die jetzt in unserem Land und in unserer Gesellschaft überall zu finden sind, nicht. Martin, finden wir auf nationaler und gesellschaftlicher Ebene Übel im Leben?
Weltweit.
Weltweit. Sogar in den bereits verabschiedeten Gesetzen. Von jeder Familie würde ein Einfluss ausgehen, der Männern und Frauen starke geistliche Einsichten und moralische Kräfte geben würde, und so würden sowohl Länder wie auch Einzelpersonen in eine günstige Ausgangsstellung versetzt werden. Welche günstige Ausgangsstellung wollen wir haben?
Diese hier, die mit Gott.
1. Petrus, Kapitel 5. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Sagte der Artikel nicht, dass es keinen Feind gibt?
Stimmt, genau das hieß es.
Das wurde darin gesagt, stimmt's? Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine gute Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Martin, wenn es je eine Zeit gab, in der wir die Vollkommenheit der Gerechtigkeit Christi brauchen, wenn es je eine Zeit gab, in der wir in dem, was wir glauben, gefestigt und gegründet sein müssen, sodass wir in der Wahrheit so gefestigt sind, dass wir nicht fortbewegt oder verrückt werden können.
Damit wir versiegelt werden können und bereit sind.
Ja, versiegelt bedeutet doch, so in der Wahrheit festgesetzt, dass man nicht davon weggerückt werden kann. Dann muss diese Zeit jetzt sein. Und dann sei ihm die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer beansprucht jetzt die Herrschaft?
Satan.
Ja, Satan beansprucht die Herrschaft. Und seine Handlanger arbeiten hart für ihn.
Ja.
Sollte Gottes Volk nicht noch pflichteifriger sein?
Jetzt ist die Zeit dafür.
Jetzt ist die Zeit dafür. Lass uns beten. Himmlischer Vater, manchmal müssen die Dinge ausgesprochen werden. Und es gibt eine klare Trennlinie des Denkens. Entweder bewegen wir uns in der einen Strömung oder in der anderen. Und wenn die Strömung, in der wir uns bewegen, mit einem Namen bedacht ist, dann ist es eben so. Wenn es die Wahrheit ist, dann wollen wir dafür einstehen. Lass uns in den Augen der Welt merkwürdige, sittenstrenge, extreme Sonderlinge sein, aber lass den Gott des Himmels zeigen, dass wir dem Wort geglaubt und auf seine Propheten vertraut haben. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.
Amen.